D-Radio Wissen. Online-Talk.
Diese Woche wieder mit dem CT Online-Talk am Mikrofon. Philipp Banse, ganz herzlich willkommen hier aus dem sonnigen Berlin. Mit mir im Studio sind wie immer Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Dann seit neuestem Deutschlandradio-Mitarbeiter Falk Steiner.
Schönen guten Morgen.
Hallo. Und Christoph Kappes ist angereist aus Hamburg, Netzaktivist, Unternehmer und zurzeit zuständig für einige Medien beim Red Bull-Unternehmen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, wir haben ja normalerweise hier an dieser Stelle mehrere Themen so aus den letzten Wochen, die wir dann uns vornehmen und kommentieren aus verschiedenen Gebieten. In dieser Woche haben wir uns mal eine monothematische Sendung vorgenommen und Anlass dafür ist der Abschlussbericht der Enquete-Kommission für Internet und Gesellschaft. Und wir werden uns in dieser Sendung mal dem Thema Netzpolitik widmen, so ganz groß, und fragen, was das eigentlich noch soll, weil es eine ganze Menge Frust gibt, eine ganze Menge Unzufriedenheit, eine ganze Menge Schwarzmalerei und Endzeitstimmung. Ob das denn noch was bringt, warum verschiedene Sachen nicht verhindert wurden, die doch alle für falsch und verwerflich gehalten haben und immer noch halten. Ja, das ist also das Thema in dieser Stunde. Netzpolitik, was soll das eigentlich noch? Und wie könnte es vor allen Dingen weitergehen? Dazu hat Christoph Kappes einiges aufgeschrieben, was wir dann so in der zweiten Hälfte der Sendung diskutieren werden. Anfangen wollen wir aber mit dem Bericht der Enquete-Kommission für Internet und Gesellschaft. Falk, du hast dich damit intensiver beschäftigt, aus aktuellem Anlass, aber eben auch die ganzen Jahre jetzt durch. Sag doch nochmal ganz kurz, wer hat da was besprochen und dann, was kam denn am Ende jetzt bei rum?
Fangen wir mal vorne an. Also, der Bundestag hatte beschlossen, dass sie eine Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft einrichten wollten. Das ist jetzt gut drei Jahre her. Vor fast 3 Jahren hat dann diese Enquete-Kommission ihre Arbeit aufgenommen. 17 Bundestagsmitglieder und 17 externe Sachverständige, Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, waren als Sachverständige geladen und haben dort dann entsprechend daran mitgearbeitet. Und das hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, aber war tatsächlich auch gar nicht so schlecht in gewisser Weise. Es hat halt 3 Jahre gedauert, insgesamt 194 oder 193 Sitzungen in Projektgruppen haben die Herrschaften und Damschaften dort dann hinter sich gebracht und haben dort dann alles Mögliche eigentlich diskutiert, was in irgendeiner Form mit dem Internet und der Digitalisierung der Gesellschaft und ihrer Strukturen zu tun hat. Wie tief das gegangen ist, darüber kann man allerdings sehr, sehr stark streiten.
Jetzt haben wir einen Abschlussbericht verabschiedet. Ich finde, man kann sich über Enquete-Kommission immer wahnsinnig leicht lustig machen,
ja,
und das alles ungespitzt in Boden rammen, weil da nie was Verbindliches
herumkommt. Naja, gut, aber viele ärgern sich ja vor allem deswegen, weil sie gar nicht verstanden haben, was eine Enquete-Kommission ist. Denn eine Enquete-Kommission ist halt eben nur ein Gremium, das den Bundestag beraten soll. Es soll eben nicht aktiv Politik machen in dem Sinne, das ist nicht die Idee einer Enquete-Kommission, sondern es soll halt bei Fragestellungen, die der Bundestag in seinem Alltag nicht angemessen bewältigt bekommt, soll es zusätzliche Hilfestellung leisten, indem es Themen aufarbeitet und dann auch Optionen darstellt dessen, wie man denn damit umgehen könnte. Und da kann man sagen, das hat diese Enquete-Kommission in manchen Themen sehr gut geschafft, in manchen Themen eher nicht so gut geschafft. Wenn man sich beispielsweise anguckt, der Bereich von Internet Governance ist ein Bereich, da hat man gerade mal eine Bestandsaufnahme und auch die nur noch mit Hängen und Würgen hingekriegt, was auch kein Wunder ist, denn das war das allerletzte Thema, was man dort überhaupt angegangen ist. Da hat man letzten Endes, ich glaube, 3 oder 4 Sitzungen drauf verschwendet.
Was steht denn auf der Habenseite?
Auf der Habenseite stehen tatsächlich gar nicht so schlechte Berichte im Bereich von Zugang und Struktur. Das ist gar nicht so schlecht, also Internetzugänge und Struktur des Netzes. Das ist als Bestandsaufnahme überhaupt nicht schlecht. Ob die Handlungsempfehlungen jetzt so der Weisheit letzter Schluss sind.
Was empfehlen die denn? Also was ist dann konkret?
Na, die haben tatsächlich relativ klar empfohlen, dass man eben nicht, wie es momentan in der Politik gängig ist, dass man sagt, Breitband ist 2 Mbit. Denn das ist etwas, wo man sagen muss, das ist jetzt eher so ein Stand von 2002 eigentlich, dass man 2 Mbit-Leitungen als Breitband ansieht, sondern sind doch klar darüber hinausgegangen von dem, was sie sich eigentlich wünschen, was sie fordern. Und da haben sie doch gar nicht so eine schlechte Arbeit gemacht. Es lohnt sich einfach auch mal, diesen Bericht zu lesen, weil sie auch diese ganzen unterschiedlichen Probleme, die in Deutschland da bestehen, auch relativ gut eigentlich zusammengefasst haben. Also beispielsweise die Rolle der Telekom in dem Ganzen, die Rolle der Kabelnetzbetreiber, das haben sie eigentlich schon ganz anständig zusammengefasst. Nur geht's halt auch nicht wesentlich darüber hinaus, was denn diese Zielvorgaben angeht, wo will man denn eigentlich hin? Da ist dann wieder das Problem, da sind sie dann zumindest 17 davon doch in der Tagespolitik gefangen. Da gibt es ja bereits Positionen zu. Und was wesentlich anderes als das, was eh schon Position der Parteien ist, haben sie dort dann halt nicht gemacht. Beim Urheberrecht zum Beispiel sind sie doch ein ordentliches Stück weitergegangen, muss man sagen. Da haben sie alle gesagt, das ist reformbedürftig, haben sie gesagt, da müssen wir ran. Sie haben sich zum Beispiel für Creative Commons ausgesprochen, mit Stimme von Dieter Gorni, was ich sehr interessant fand, dem Cheflobbyisten der Musikindustrie, könnte man sagen, dass man dort alternative Lizenzmodelle fördern will zum Beispiel. Das ist etwas, was der Bundestag in seiner Gesamtheit so sicherlich nicht beschlossen hätte. Und das ist auch ganz interessant zu sehen. Die Netzpolitiker, also diejenigen, die in dieser Enquete-Kommission vertreten waren, die waren sich untereinander relativ häufig einig. Allerdings dann, wenn es um die anderen Fachpolitiker ging, zum Beispiel die Innen- oder die Kulturpolitiker, dann war das häufig so, dass die das vielleicht ein bisschen anders sehen würden. Und das wird jetzt auch der spannende Punkt eigentlich sein. All das, was diese Enquete-Kommission produziert hat, dieser ganze Wald, der dort gefällt worden ist, insgesamt sind ja tausende Seiten an Berichten produziert worden. Ob das einen Einfluss hat, wird sich eigentlich erst in der nächsten Legislaturperiode herausstellen. Denn klar kann man sagen, diese Enquete-Kommission hat parallel zu dem gearbeitet, was im Bundestag sonst passiert ist und worüber wir ja auch noch sprechen wollten.
Genau, Jürgen, du hast eben so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Wie ist denn so deine Bilanz?
Also ja, ich habe vor allem gezuckt, als Falk meinte oder so, naja, die haben beim Urheberrecht festgestellt, dass man das jetzt reformieren müsste. Falle ich mit dem Kopf auf den Tisch, weil das weiß man jetzt auch schon seit 10 oder 20 Jahren.
Naja,
sogar.
Du weißt das.
Das weiß auch die Politik seit 10 Jahren. Das weiß auch der Bundestag seit 10 Jahren. Sie trauen sich schlicht und einfach nicht ran. Wenn jetzt dann irgendwie so eine Kommission ankommt und sagt, wir müssen das reformieren, sagen wir, ja genau, und wir haben gerade noch ein Körbchen beschlossen, mit wo es um verwaiste Werke ging und was weiß ich alles, aber an die grundlegenden Fragen gehen sie nicht ran.
Ja, aber da kann der Bundestag auch gar nicht ran. Das weißt du genauso gut wie ich.
Natürlich können sie dir ran. Es ist Aufgabe der Politik, an sowas ranzugehen.
Ja, aber der Bundestag ist dafür das falsche Gremium, denn das ist tatsächlich internationale Verträge. Und das ist ein Bereich, wo der Bundestag eben nicht der aktive Player ist, sondern wo die Bundesregierung der aktive Player ist, wo die Europäische Kommission der aktive Player ist, wo eben nicht die Abgeordneten als solche überhaupt initiativ werden können.
Gut, und der Bundestag kann natürlich auch zur Regierung gehen und sagen, hier macht mal entsprechende Initiativen bei der Kommission oder so. Wie das im Einzelnen abzulaufen hat, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Das Problem ist, sie drücken sich einfach seit Ewigkeiten drumherum. Sie haben den ersten Korb gemacht, zweiten Korb gemacht, der dritte Korb wird irgendwie jetzt seit Jahren diskutiert und es passiert einfach nichts. Und wenn dann wieder mal eine Kommission ankommt und sagt, hallo, wir müssen das reformieren, dann denke ich, das ist verlorene Liebesmühe. Natürlich einigen sich da die Netzpolitiker und teilweise die Urheberrechtsexperten da relativ schnell, dass man was tun muss. Und ich wundere mich auch nicht, dass Gorni sich da auf die Creative Commons einlässt. Das juckt ihn doch eigentlich erstmal überhaupt nicht. Aber die entscheidenden Fragen oder so, die werden dann wieder nicht diskutiert. Also ich finde das ein bisschen, also ich gehe doch eher in die Richtung, außer Spesen nichts gewesen. Natürlich auch nochmal dazu, dass klar, natürlich die Netzpolitiker der einzelnen Parteien einigen sich dann teilweise sehr schnell über bestimmte Themen und wenn sie dann aus ihrer schönen Enquete rausgehen, dann war es doch wieder wie nur eine Nischenveranstaltung für die Netzpolitiker und man kann dann irgendwie einen ständigen Ausschuss fordern oder man kann fordern, dass es einen Internetminister gibt oder sonst irgendwas und dann, ja okay, macht mal, schön nett, dass ihr das gesagt habt und jetzt machen wir weiter.
Bist du auch so gefrustet davon, Christoph?
Ich habe nicht viel anderes erwartet. Also ich hatte ursprünglich mal die Hoffnung, es könnte deutlich weiter nach vorne gerichtet sein. Also mehr so die Perspektive, wie kann es in 5 bis 10 Jahren aussehen, weil das im Vorraum von Gesetzgebung, also im parlamentarischen Raum, ja eigentlich sehr sinnvoll wäre, dass man Gesetze macht, die eine längere Haltbarkeit haben und ein bisschen stärker strukturiert nach vorne. Da bin ich persönlich enttäuscht. Ich kann aber verstehen, dass Jürgen mit den Ergebnissen, also sagen wir mal vorsichtig formuliert, davon nicht überrascht ist. Das sind ja auch eine Menge Dinge, die, glaube ich, sehr klar sind, wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Medienkompetenz dadurch gesteigert werden könnte, dass man stärker auf die Lehrerausbildung achtet. Das war, glaube ich, eines der Themen. Ich glaube aber, der Blick auf die Ergebnisse ist eigentlich der falsche, weil es darauf ankommt, dass hier überhaupt ein Prozess stattgefunden hat, dass ein Thema in den Fokus gekommen ist und für mich ist der Prozess eigentlich das Ergebnis.
Ich glaube, der große Frust entsteht, glaube ich, und das sieht man ja auch hier an den Unterschieden, an der Erwartungshaltung und das, was auf diese Enquete drauf projiziert wurde. Also ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass in der Netzpolitik aus Sicht der Netzgemeinde, der Netzleute, der Netzaktivisten zu wenig passiert ist. Und das war mit Abstand der größte politische Prozess, der in diesem Bereich bisher je angestoßen wurde. Und auf diesen Prozess wurde alles drauf projiziert, was an Hoffnung, an Veränderungswünschen, an methodischen Wünschen und so da war. Und das musste enttäuscht werden.
Muss ich widersprechen. Ich habe eigentlich auch, also Christoph hatte schon recht, also ich habe mir eigentlich auch nichts anderes davon erwartet. Ich wehre mich nur dagegen, es jetzt im Nachhinein schön zu reden. Weil ich glaube, es gibt da nichts schön zu reden. Und man kann sagen, da ist ein Prozess angestoßen worden, aber ich glaube eben nicht, dass das passiert ist. Also das ist meine größte Enttäuschung, dass ich glaube, dass eben genau nichts angestoßen worden ist, sondern dass man, wie ich es erwartet habe, mal so eine kleine Spielwiese aufgemacht hat, wo man dann auch mal im Bundestag drüber diskutieren kann und dann hinterher alle sagen, ja prima, das ist gut gelaufen und Handlungsempfehlung, bla bla bla. Und das war's.
Damit ist es vorbei. Funktioniert das denn jetzt nicht, zumindest wenn du sagst, kein Prozess angestoßen? Was hätte das denn sein können für ein Prozess?
Naja, gut, man muss im Prinzip, da muss man schon wieder in die Richtung gehen, wie wir wahrscheinlich nachher nochmal diskutieren müssen, dass es nicht darum geht, Netzpolitik zu machen, sondern dass es darum geht, Politik zu machen, die Möglichkeiten und die Chancen des Netzes integriert. Das sind zwei verschiedene
Ansätze. Gut, aber das war jetzt nicht die Aufgabe der Enquete-Kommission
als solche. Genau das hätte sie leisten müssen.
Das hätte sie deiner Ansicht nach leisten müssen, aber halt nach deiner Ansicht. Und das ist einfach nicht das, wie das strukturell angelegt ist. Eine Enquete-Kommission ist nun mal nicht das Gremium, was entscheidet. Entscheidungen herbeiführt. Das ist dem Prozess so vorangelegt. Das ist bei jeder Enquete-Kommission so, egal worum sie sich jetzt eigentlich dreht. So, und da muss ich auch klar sagen, da ist eine Erwartung schlicht und einfach eine, die auch ein bisschen von dem zeugt, was man tatsächlich auch in dieser Netzgemeinde im weitesten Sinne, um mal das böse Wort zu benutzen, auch ein bisschen vorherrscht, nämlich das Unverständnis über die Prozesse und die Systematik, wie Politik funktioniert. Ich kann mich natürlich ein bisschen darüber freuen, wenn sich Thomas Jatzombek im Bundestag hinstellt und sagt, es gäbe ganz große Errungenschaften dieser Enquete-Kommission, wie zum Beispiel, dass selbst der Kollege Günther Krings, der Fraktionsvize der CDU, gelernt habe, dass man eben Internetanschlüsse nicht abschalten kann. So, das ist etwas, wo man sagen muss, da kannst du drüber lachen und sagen, na, das war doch von vornherein klar, aber vielleicht hat er damit gar nicht so Unrecht. Jimmy Schulz hatte ganz am Anfang der Enquete-Kommission, hatte der mal gesagt, es handelt sich in gewisser Weise vielleicht um eine Art Volkshochschulkurs Internet für die Bundestagsabgeordneten. Und eigentlich geht's gar nicht so sehr um diejenigen, die man als Netzpolitiker so sieht. Die haben ja relativ viele von den Fachpolitikern dann auch bei den jeweiligen Projektgruppen und so weiter mit eingebunden. Und ich glaube, das sind die Leute, bei denen am ehesten eigentlich eine Einsicht gekommen ist. Selbst Axel E. Fischer, der am Anfang der Enquete-Kommission noch ein Vermummungsverbot im Internet gefordert hat, selbst der sagt inzwischen, ihm sind diese Auswirkungen, die die Digitalisierung einfach hat auf unsere Gesellschaft, sind ihm vorher nicht so klar gewesen. Und vielleicht muss man dann auch einfach zugestehen, dass der Bundestag einfach ein bisschen hinten dran ist, auch ein bisschen langsam lernt, aber vielleicht zeitigt es ja dann tatsächlich auch mit der nächsten Enquete-Kommission einen positiven Effekt. Ich bin da erstmal unerschütterlicher Optimist an der Stelle, gerade weil du so schön pessimistisch bist.
Also mein Problem ist eigentlich viel grundsätzlicher. Es geht genau darum, du sagst oder so, naja, man muss dann gucken, wie politische Strukturen laufen, wie diese Verhandlungen ablaufen, wie Enquete bestimmt keine Gesetze. Natürlich machen sie keine Gesetze und natürlich gibt es bestimmte politische Strukturen, in denen sowas diskutiert wird. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, wo man ja bestimmte Diskussionen, die in der Enquete gelaufen sind, schon vorher fast auswendig aufsagen konnte, dass die so laufen werden. Es geht aber genau darum, diese Strukturen eigentlich zu durchbrechen. Also und das Problem ist, genau deswegen sind die Piraten entstanden, weil jeder immer sagt, nein, die Strukturen sind halt so. Und ich denke, die Diskussion um Netzpolitik oder was an Netzpolitik gescheitert ist, ist ein Anlass dazu, dies eben grundsätzlich zu hinterfragen und nicht einfach zu sagen, ja gut, das ist halt so und die politischen Strukturen sind so und da muss man halt innerhalb dieser Strukturen diskutieren und verhandeln. Genau das wurde innerhalb der Enquete immer gesagt. Teilweise die Sachverständigen wie Padelun oder Constanze Kurz haben auch gesagt, ja gut, das sind halt diese Strukturen, die in solchen Ausschüssen so laufen. Dann ist die Frage, sind diese Strukturen so richtig oder muss man nicht eben grundsätzlich anders diskutieren?
Genau, aber an der Stelle sind doch auch die Piraten wieder gescheitert an der Stelle, muss man klar sagen, weil wenn du versuchst, alles gleichzeitig zu reformieren und sagst, das System gefällt mir nicht, der Prozess gefällt mir nicht, der Inhalt gefällt mir nicht, ja, warum beschäftigst du dich denn eigentlich überhaupt damit, muss man auch klar sagen. Ich war ja bei vielen von diesen Enquete-Sitzungen auch tatsächlich physisch vor Ort, respektive wenigstens über den Stream dabei. Und wenn man physisch vor Ort ist, dann merkt man das halt so wirklich sehr, sehr stark. Denn da hast du genau diesen Effekt, dass du siehst, solange die Kamera läuft, wird sich teilweise total plakativ gestritten. Da muss natürlich ein Thomas Jatzombek noch mal ganz plakativ, solange der Stream läuft und die Kameras da sind, sagen, er fordert natürlich für jeden Schüler einen Laptop, ist natürlich eine billige Forderung, weil es die Länder bezahlen müssten und nicht der Bund. Also solche Geschichten siehst du dann da und dann gehst du auf den Raucherbalkon im 7. Stock im Paul-Löbe-Haus und dann denkst du dir, schön, hier ist Friede, Freude, Eierkuchen in gewisser Weise. Da wird dann normal diskutiert, so wie wir das auch untereinander normalerweise tun würden. Also das ist tatsächlich ein Stück weit auch tatsächlich dem geschuldet, auch das öffentliche Image, der Art und Weise, wie diese Enquete gearbeitet hat und auch, dass die Abgeordneten und auch die Sachverständigen das auch häufig als, sagen wir mal, Schaufenster für sich missbraucht haben in gewisser Weise. Das ist sehr, sehr schade, weil es eben auch sehr, sehr andere Sitzungen gab, nämlich immer dann eigentlich, wenn es eben ohne allzu viel Öffentlichkeit abging. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da sieht man vielleicht auch gerade, dass eben genau das, was an Prozessvorstellungen teilweise da ist, nicht kompatibel ist mit dem, was an Menschen dort momentan ist. Oder vielleicht sind Menschen insgesamt dazu inkompatibel. Und das ist halt einfach etwas, das ist eine Erkenntnis für mich aus dieser Enquete, dass man wirklich sagen muss, ja, manchmal ist es offensichtlich schon sinnvoll, dass eben nicht alles öffentlich stattfindet. Auch wenn hinterher natürlich eigentlich alles, was besprochen wurde, öffentlich gemacht wurde durch die Leute, die daran teilgenommen haben. Aber für den Diskussionsprozess als solches war es offensichtlich häufig hinderlich, wenn dann eben die Kameras an waren. Und das war ziemlich ärgerlich.
Können wir noch kurz bei der Struktur bleiben? Ich meine, die Piraten auf der einen Seite des Extrems sind gerade am Verzweifeln. Martin Delius sagt auch, das funktioniert einfach nicht. Wir wissen einfach noch nicht, wie wir öffentlich auf so vielen Ebenen und so transparent Politik machen können. Das haben wir bisher nicht rausgefunden. Das weiß bisher niemand. Die Frage ist, werden wir es rausfinden? Auf der anderen Seite des Extrems hat die Enquete versucht, so Piratenelemente wie so ein bisschen Liquid-Beteiligung von Leuten einzubinden. Über die Einbindung technisch kann man streiten. De facto hat da nicht viel stattgefunden an Bürgerbeteiligung.
Aber das, was kam, war gar nicht so schlecht.
Okay. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser Strukturfrage. Haben wir da irgendwas gelernt? Also ich meine, hat uns das irgendwie vorangebracht? Also
ich weiß nicht, wer da mehr gelernt hat. Also der Bundestag hat sicherlich einiges gelernt im Sinne von eigene Strukturen und die Frage, ob das so funktioniert mit so einer Parallelstruktur zu einem Thema, was gleichzeitig eigentlich 5 bis 10 Jahre ins Voraus geplant werden müsste und eine tagespolitische Dimension hat. Das Zweite, wo ich mir sicher bin, ist, dass einige der Abgeordneten tatsächlich einfach über das Thema etwas mehr gelernt haben, als das vorher der Fall war, was sicherlich nicht verkehrt ist. Auch ganz klar hat der Bundestag dazu gelernt, denn der Bundestag als Institution, dort eben solche Dinge wie eben diese Adhocracy-Instanz, das war ja ein großer Kampf mit der Bundestagsverwaltung. Das sind ja Dinge, die sind ja kaum vorstellbar. Was macht man denn hier? Was ist denn das? Und dafür wollen sie auch noch Geld haben, damit das programmiert werden kann. Das ist ja, oh, Revolution im Hause. Also da haben sich natürlich einige ganz schön quergestellt. Und da muss man sagen, an der Stelle, auf der Seite wurde etwas gelernt, aber auch auf der anderen Seite wurde etwas gelernt, nämlich schlicht und einfach, dass die Erwartungshaltung nicht zu dem Prozess gepasst hat. Aber viel, also ich sag mal so, kaum einer vorher hat sich überhaupt damit beschäftigt, wie der Bundestag funktioniert. Und jetzt hat sich auch ein gar nicht so kleiner Teil der Netzgemeinde mit eben dem Funktionieren oder auch vielleicht nicht Funktionieren des Bundestages beschäftigt. Und das finde ich positiv.
Christoph.
Also ich denke, man kann jetzt sehen, wo Konsens ist und wo Dissens ist. Und zwar nicht irgendwie in der Öffentlichkeit, sondern eben im parlamentarischen Umfeld. Das ist sicherlich ein Ergebnis. Das ist natürlich jetzt kein inhaltliches Ergebnis, aber ein strukturelles
Klärung,
sozusagen.
Klärung gegeben.
Und die Enquete war für mich so eine Art Schnittstelle oder Katalysator oder Vorraum zwischen Parlament und Öffentlichkeit und hat parteiübergreifend ein Thema behandelt, was sonst in den Parteien, ich sag mal Klammer auf nicht, Klammer zu, behandelt wird. Da sehe ich schon einen Vorteil. Gleichzeitig hatte ich war ja auch bei einer Sitzung dabei und habe da auch was begutachtet. Ich habe natürlich gesehen, dass aber das wundert nicht, dass Politiker Themen so zuschneiden, wie sie sie zum Zeitpunkt des Zuschneidens sehen und nicht so, wie man sie hätte sehen können. Also ich glaube, der gesamte Themenzuschnitt, da würde ich mal ein Fragezeichen machen an einigen Stellen, ob das die richtigen Fragen waren. Und dazu gehört auch ein gewisser Diskussionsstil, der eben auch viel Offenheit beinhaltet und eben darüber über Fragen zu reden und nicht gleich sich über Antworten zu streiten.
So, dennoch ist, glaube ich, kann man festhalten, dass inhaltlich es doch schon gerade so unter den Internetaktivisten eine große Enttäuschung gibt. Nicht nur jetzt mit den Ergebnissen der Enquete-Kommission, sondern auch das, was netzpolitisch oder an netzpolitischen Themen in letzter Zeit passiert ist. Allen voran das Leistungsschutzrecht, oder? Du schnappst nach Luft?
Ja, ich schnappe deswegen nach Luft, weil vielleicht bin ich da einfach zu fatalistisch, aber ich glaube, dass das politische System darauf angelegt ist, quasi auf Herrschaft und Machtkonzentration sozusagen hinzuarbeiten. Und wenn am Ende einer Operation wie einer Enquete dann keine Machtverteilung steht und keine Entscheidungen stehen, dann ist das im Grunde auch die Implikation dessen, was vorher passiert, dass nämlich niemand darauf hinarbeitet, dass bestimmte Positionen erreicht werden. Also deswegen steckt das für mich die Ergebnislosigkeit sozusagen ist angelegt in der, dem Prozess. Das
heißt, ich wollte jetzt nur den Blick noch mal ein bisschen aufziehen sozusagen von dieser Enquete weg zu so Sachen wie dem Leistungsschutzrecht, zu so Sachen wie Breitbandausbau, zu so Sachen wie wie steht es eigentlich mit der Netzneutralität? Die Telekom plant auch Festnetzanschlüsse zu drosseln und ab einer bestimmten Datenmenge runter zu drosseln beziehungsweise ja de facto eigentlich stillzulegen. Und da hat sich Sascha Lobo ja in einem, wie ich finde, mal wieder ganz gelungenen Artikel drüber ausgelassen, unsere Mütter, unsere Fehler, wo er so ein bisschen auflistet, in seiner Meinung nach, wo die Netzgemeinde eben gescheitert ist oder warum sie auch gescheitert ist und dass sie es einfach zum Beispiel nicht geschafft hat, unsere Mütter, unsere Eltern, dass die Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag irgendwie 20 Blogs durchlesen und am Twitter-Feed hängen, davon überhaupt nicht nur zu überzeugen, sondern überhaupt für diese Themen zu interessieren. Also warum sollen die sich kümmern um Leistungsschutzrecht? Warum sollen die sich kümmern? Warum sollen die überhaupt nur 5 Minuten mal nachdenken über sowas wie Netzneutralität? Geschweige denn, dass sie sich irgendwie einsetzen und Druck machen. Und er sagt, diese Vermittlungsfunktion haben mal jene nicht geschafft, er eingeschlossen, die sich halt mit dem Thema auskennen, die sich dafür einsetzen, die das für wichtig halten, dass sie da gescheitert sind.
Ich finde das ganz wunderbar auch, dass das so zusammengefasst ist, denn einerseits teile ich es inhaltlich nicht, muss ich klar sagen. Ich glaube nicht, dass es gescheitert ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass das, was in dieser Legislaturperiode passiert ist, dass das sehr viel positiver ist, als es sich für denjenigen, der dort ein eigenes Interesse verfolgt, darstellt. Natürlich sind da viele Dinge sozusagen nicht richtig gelaufen, aber ich sag mal so, eine Legislaturperiode vorher wäre das alles noch viel schlimmer gewesen. Da war tatsächlich noch Vorratsdatenspeicherung, Zensur, Solar, also Zugangserschwerungsgesetz und ähnliches. Das war da alles aktives Handeln der Politik. So große Fehler in der Form, die haben wir in dieser Legislaturperiode wenig gesehen. Das Leistungsschutzrecht, auch dort sehen wir sehr, sehr stark, das war ein ganz schön harter Kampf für diese doch eigentlich normalerweise an ihr Gewinnen gewöhnten Interessen, da überhaupt irgendetwas zu bekommen. Und was dabei rausgekommen ist, was das jetzt tatsächlich bedeutet, das werden eh die Gerichte klären müssen, was das eigentlich überhaupt ist und ob das irgendwas taugt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark abgeschwächt. Und das sehen wir bei vielen dieser Dinge. Also ich sehe die Bilanz da deutlich positiver. Wir haben immer noch keine Vorratsdatenspeicherung zurück. Das ist auch positiv, selbst wenn sie alle 3 Tage von Herrn Bosbach oder Herrn Uhl, heute in Personalunion, gefordert wird. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, das ist vielleicht eine bessere Bilanz, auch mal Dinge einfach verhindern zu haben, respektive so viel Druck aufgebaut zu haben, dass diese Dinge nicht gekommen sind. Natürlich haben wir Probleme. Natürlich ist die Neuregelung der Bestandsdatenauskunft nicht das, was sich der Netzaktivist als solcher wünscht in der Form. Die ist ja auch sehr, sehr weitgehend und ich bin mir relativ sicher, dass wenn sie denn überhaupt durch den Bundesrat kommt, dass sie dann mit Sicherheit relativ bald in Karlsruhe für eine Eilentscheidung vorliegt. Überhaupt keine Frage. So, denn dort sind alle Ordnungswidrigkeiten mit inklusive, ohne jede Qualifikation. Das ist etwas, wo man sagen muss, das wird auf jeden Fall juristisch ein kleiner Spaß. Aber wie auch immer, genau dieses, wir haben nicht alles gekriegt, was wir gerne wollten. Das ist so ein bisschen wie so ein Kind, was nach Weihnachten sagt, Mann, aber ich habe doch 17 Computer auf den Wunschzettel geschrieben und jetzt habe ich nur einen gekriegt. Das ist
also,
ja blöd.
Also ich muss dir insofern zustimmen, weil mich diese ganze Situation so ein bisschen tatsächlich an meine Jugend tatsächlich erinnert, wo mein Vater, der war so ein grüner Umweltaktivist, so, ne, und Anti-Atom und so. Und die haben da gerackert und gemacht und hatten schlechte Laune und waren übel launig, weil alles dann doch immer gekommen ist. Dann kam der nächste Castor und dann wurde die nächste Hecke doch weggemacht und so weiter. Und es war alles furchtbar schlecht und die Welt stand vor dem Untergang. Und das war als Zwischenbilanz aus deren Perspektive natürlich richtig. Heute wissen wir, dass damals doch einiges angeschoben wurde. Und ich glaube, das Entscheidende ist die Perspektive. Wir sind hier wirklich, wirklich, wirklich erst ganz am Anfang,
also
oder?
Ich will ja jetzt nicht Axel E. Fischer dauernd zitieren, aber er hat ja tatsächlich auch das verglichen. Er hat gesagt, es ist wie mit der Umweltpolitik. Da haben viele Politiker lange Zeit auch nicht verstanden, wie weitreichend das ist.
So, also wenn Falk jetzt Axel E. Fischer hast du zitiert, wenn Falk Axel E. Fischer zitiert, dann muss sich was verändert haben. Also den Artikel von Sascha habe ich auch mit Irritation gelesen. Ich habe ihn am Ende verstanden, weil ich weiß, aus welcher Perspektive er guckt. Inhaltlich teile ich da vieles auch nicht. Also das Leistungsschutzrecht ist stark eingedampft worden. Das ist zum Teil auch in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt, wie die ersten Entwürfe diskutiert wurden mit Verwertungsgesellschaften und mehreren Milliarden Einnahmen, die da
nicht mehr, ja,
automatisch verteilt wurden. Das ist über insgesamt, glaube ich, 3 Jahre ziemlich vergessen worden. Und die ersten Entwürfe, die sind auch gar nicht in die Öffentlichkeit gekommen. Das kann ich sagen. Ich glaube, dass Scheitern sowieso das falsche Wort ist, weil in einem politischen Prozess setzt man sich durch oder eben nicht. Und im Scheitern steckt so die Ansage, man hätte einen Fehler gemacht. Und der Fehler, den sich Sascha da auch selber zuschreibt, das schreibt er ja auch, das ja, mag sein, das ist seine Perspektive, weil er versucht hat, in einer politischen Partei auf eine gewisse Art und Weise Einfluss zu nehmen und dabei nicht das Ergebnis erreicht hat und sich fragt, ob diese Art und Weise richtig war. Dazu muss er vielleicht selber was sagen öffentlich. Und das geht mir ehrlich gesagt genauso und da bin ich ganz bei ihm, weil ich habe es auch versucht. Ich war insgesamt 2 Jahre lang im Arbeitskreis Netzpolitik der CDU und habe dort auch sehr, sehr dicht am, wie soll ich sagen, politischen Entscheidungen diskutiert und am Ende sind dann eben solche Dinge passiert, wie dass das Leistungsschutzrecht gekommen ist. Und das wiederum darf man nicht fehlinterpretieren. Das Ergebnis ist, um das mal klar zu sagen, aus meiner Perspektive, dass im Kanzleramt da eine klare Linie gefahren wurde und diese klare Linie kam von oben.
So, und aber es ist eher so eine halb Glas halb voll, halb leer Diskussion eigentlich. Ja. Also ich finde, ein Punkt, den er auch noch gemacht hat, den ich ganz beachtenswert finde, der so ein bisschen im Schatten ist, und Janis Koratz hat im Netzfeuilleton darüber auch geschrieben, nämlich, dass es da 2 Arten von Aktivisten auch gibt. Nämlich, das sind die einen, die immer so im Mittelpunkt stehen, die Twitterer und die Blogger, deren Anhängerschaft kumuliert, aber wesentlich kleiner ist als die der YouTuber zum Beispiel. Also das finde ich so einen ganz interessanten Punkt, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Nischenthema, aber dass die YouTuber mit ihren Zuschauerzahlen auch gerade beim ACTA-Protest viel mehr angestoßen haben und letztlich zentrale Impulse gegeben haben, als all die, die jetzt immer hier so zur Netzgemeinde gezählt werden.
Ja, das halte ich für ein Gerücht, also das sind ja auch teilweise deckungsgleiche Personen. Natürlich ist es so, dass sozusagen spezielle Communities, beispielsweise Schüler, wirst du über YouTube wesentlich besser erreichen als über Twitter, die haben einfach nicht viel zu twittern und nutzen Twitter kaum, bei denen ist vielleicht Facebook noch ein Stück weit relevant, ansonsten halt YouTube. Das ist auch in Ordnung, das ist halt ihre Welt. So, aber die sind nicht per se so politisch und vor allem auch nicht so politisch erfahren wie diejenigen, die sich auf Twitter den halben Tag mit Politik beschäftigen oder mit Netzpolitik speziell. Das ist aber normal. Du hast immer deine Spezialistengruppen, egal in welchem Thema, die ihre Expertise dann halt nutzen und das muss dann halt sozusagen, wenn man es dann in die breite Masse tragen will, muss das dann über Multiplikatoren auch dorthin getragen werden. Natürlich war das bei ACTA eine totale Überraschung, als beispielsweise hier in Berlin dann halt 10.000 Leute auf der Straße waren oder fast 10.000 Leute und diese 10.000 Leute, davon war halt mal die Hälfte irgendwie das Obergymnasium aus Brandenburg. Ja, das ist natürlich mal was Interessantes. Die hat auch keiner in dem Sinne bestellt, aber die waren halt dann da, weil die Multiplikation an der Stelle funktioniert hat. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, das ist für Politik auch ein klares Zeichen, wenn sie sehen, dass sie sozusagen die jungen Wählergruppen komplett verschrecken mit dem, was sie eigentlich gerade treiben und vorhaben, dann ist das etwas, das wird zur Kenntnis genommen. Nichtsdestotrotz, in der Zeit war diese Woche, glaube ich, oder was letzte Woche, ein ganz wunderbarer Artikel über die Babyboomer und die spannende Frage, wie lange die eigentlich noch in diesem Land alles bestimmen werden. Und tatsächlich muss man sagen, die sind nicht besonders netzpolitisch affin und zumindest mit wenigen Ausnahmen, ich glaube 2 haben wir hier am Tisch. Da muss man klar sagen, ja, natürlich, wenn die nun mal den Takt vorgeben, dann muss der Rest gucken, wie er auch die erreicht. Und das findet tatsächlich relativ schlecht statt.
Ein anderer Punkt, den er hier gemacht hat, ein anderer Mangel, den er festgestellt hat, ist, Christoph, da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen, dass halt Unternehmer überhaupt nicht oder zu wenig eingebunden worden wären in diesen ganzen netzpolitischen Protest. Du bist einer, siehst du das auch so, also verglichen speziell mit Amerika?
Also ich versuche ja schon lange so ein bisschen zwischen den Welten zu tanzen und da so auch zu vermitteln, aber ich sehe, dass da wenig kommuniziert wird, aber am Ende gibt es natürlich gerade beim Leistungsschutzrecht ganz, ganz klare Statements von Bitkom und von BDI, also insbesondere von BDI, Statements, was man davon hält, nämlich nichts. Also da ist auch Einfluss genommen worden, nur auf eine andere Art und Weise, als man es eben in der Netzgemeinde tut. Das ist möglicherweise auch ein Grund, warum gerade von der FDP viel beschnitten wurde am Leistungsschutzrecht. Also wenn man mal guckt, was der Höferlin da gemacht hat.
Und müsste man sich mit den Unternehmen, also müssten die man jetzt immer so als Netzgemeinde betrachtet, sich da besser vernetzen? Gibt es da Vernetzungen? Also zwischen jetzt BDI und Bitkom und so, die sind ja immer so ein bisschen, werden ja mal so ein bisschen als Lobbyisten und ja, keine Ahnung.
Sie sind ja Lobbyisten.
Ja, Lobbyisten, ich meine jetzt so Anzug-Kasper und so
angeguckt. Ich glaube, auf der Ebene ist es. Es sind wirklich unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Werthaltungen und ich kann den Schmerz beider Seiten verstehen. Also ich habe manchmal, also beide Effekte sehe ich bei mir. Ich fand das Verhalten als also der Start-up-Unternehmer beispielsweise zum Thema Wegfall des Steuerprivilegs bei der Beteiligungsschachtel sozusagen, fand ich zum Teil echt grenzwertig.
So. Aber da wäre durchaus noch Potenzial, also die beiden Gruppen noch enger zusammenzubringen.
Aus meiner Sicht ja. Das ist auch ein Problem der ganzen Situation, dass wir gewisse Lagerkämpfe haben an bestimmten Stellen. Und da hat dann auch die Enquete im Grunde keinen Austausch bewirkt.
Naja, aber da muss man doch auch ganz klar sagen, wenn du tatsächlich klassischer zivilgesellschaftlicher Akteur bist, dann musst du immer höllisch aufpassen, dass du nicht dich für die Wirtschaftsinteressen eines anderen einspannen lässt. Gerade in Deutschland, wo wir da tatsächlich auch eine etwas andere Tradition haben als zum Beispiel in den USA, wo das häufiger der Fall ist, dass beispielsweise die Consumer Federation of America gemeinsam mit Microsoft etwas macht und Ähnliches. Das kannst du in Deutschland nicht so machen und das willst du vielleicht auch nicht machen. Wir haben eine sehr unterschiedliche Kultur an der Stelle. Denn klar ist, was Wirtschaftsunternehmen jenseits ihres individuellen Lobbyings halt beisteuern können, ist in erster Linie Geld und damit giltst du schnell als das gekaufte Sprachrohr von etwas. Und das ist tatsächlich auch eine Gefahr, die da drin steckt. Ob die immer zutrifft, ist eine andere Frage.
Falk, als ehemaliger Mitarbeiter der Verbraucherzentrale war es, glaube ich, muss ich dir nicht sagen, dass das auch eine Art von Lobbyismus ist, wo eine Organisation entgeltlich und hauptberuflich Interessen vertritt.
Das stimmt. Also das ist und dann auch noch finanziert von der Öffentlichkeit in Form des Bundesministeriums für, des Bundestages, denn der bewilligt ja den Etat.
Um nochmal grundsätzlich auf Sascha Lobo zurückzukommen. Unabhängig davon, ob man seine Situationsbeschreibung jetzt richtig findet oder nicht, was mich stört, ist, dass es zum einen Jammern auf hohem Niveau ist und zum anderen eigentlich an dem Kern des Problems wieder vorbeigeht. Im Prinzip setzt er etwas voraus. Er sagt, das Internet an sich, so wir Freiheit, Internet, Netzaktivisten, wir haben Recht. Und jetzt haben wir versagt damit, das zu vermitteln. Wobei ich jetzt erstmal sage, ja gut, erstmal bei allem, was er beschreibt oder so, ist es genau das, was Christoph auch kritisiert. Er beschreibt im Prinzip nur Reaktionen, die etwas verteidigen, wo Sascha Lobo eben in dem, was er setzt, sagt, das ist an sich erstmal gut. So. Und das müssen wir jetzt verteidigen. Und das ist Netzpolitik. Und das ist eben nicht Netzpolitik. Das ist irgendwie so wie früher. Ich würde da eher den Vergleich ziehen, nicht zu den Ökoaktivisten, sondern zu den Aktivitäten damals gegen die Volkszählung, wo sich dann viele hingesetzt haben, hier, wir verteidigen irgendwas, sich mit ganz vielen Themen beschäftigt haben. Dann war das vorbei. Und was heute mit Computern, Netz und sonst was passiert oder so, das konnten wir uns damals überhaupt nicht vorstellen. Das ist völlig absurd, was wir damals an Ideen hatten. Man verteidigt irgendwas, wo man sagt, das ist an sich gut und das ist für sich schon Politik gemacht. Und das ist irgendwie so das, was mich dann nervt an dem, was im Moment an der Netzpolitik-Diskussion stattfindet, dass es eben genau diese sogenannten Internetversteher sind und die Aktivisten und die Twitterer und die da große Töne spucken, die sagen, wir leben in einem Umfeld, das ist an sich gut, das ist positiv, was da passiert und das müssen wir jetzt verteidigen gegen die Angriffe. Und das ist dann Netzpolitik und wenn man dann an einem Punkt versagt, dann jammert man rum und sagt, wir haben versagt.
Was ist denn das für dich? Also wenn du das jetzt mal umformulierst, wenn dich das nervt, diese Haltung, wir haben etwas, was wir für gut und erhaltenswert halten und das wollen wir schützen und sobald wir das nicht schaffen und uns da etwas misslingt, haben wir versagt und Netzpolitik ist doof. Wie würdest du denn Netzpolitik formulieren?
Also eigentlich bin ich dafür, diesen Begriff in Zukunft zu vermeiden und sagen, das ist Quatsch. Also es gibt keine Netzpolitik. Es gibt keine Politik für das Netz.
Es gibt Bildungspolitik, die aufs Internet berücksichtigt.
Zum Beispiel. Ne? Das heißt, weil das, was als Netzpolitik-Aktivismus verstanden wird, also wäre für mich irgendwie so politisches Engagement, das versucht eben das, was das Internet ausmacht, was die digitale Welt in die Gesellschaft einbringt, eben für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Das ist ganz klassischer Aktivismus, so wie man ihn auch früher gehabt hat, der versucht hat, eben nicht einfach nur reaktiv irgendetwas zu verteidigen, sondern im Prinzip Utopien zu formulieren und die irgendwie in mehr oder weniger großen Schritten durchzusetzen.
Christoph, du hast dazu dir ein bisschen was ausgedacht und aufgeschrieben. Code for Germany hast du das genannt. Erzähl doch mal, dein Ansatz war, glaube ich, auch der, eben nicht nur Bestandsaufnahme zu machen, sondern eben den Status quo zu kritisieren und vorauszuschauen und produktiv daran zu gehen. Was ist da warum?
Ja, also ich habe mir auch überlegt, wie ich Netzpolitik sehe, um da mal an Jürgen anzuschließen. Ja. Netzpolitik, glaube ich, gibt es schon als Politikthema, weil es betrifft eben das Netz als Regelungsgegenstand und auch ein Normenspektrum, was dazugehört. Also wie beim Verkehr, wo man eben sagt, es gibt eine Infrastruktur wie Straßen, es gibt aber auch Organisationen wie ein TÜV oder sowas und es gibt eben auch Normen. Und so ein Komplex gibt es auch beim Netz. Das ist Netzpolitik, die also das Internet und die Normen und Infrastruktur zum Gegenstand hat. Das darf man aber nicht verwechseln mit dem, wie insgesamt die Digitalisierung verschiedene politische Bereiche quasi quer touchiert. Und das betrifft ja alle anderen auch, also Bildung und Jugend und so weiter. So. Und ich habe dann überlegt, was müsste eigentlich im Zentrum stehen, also mal jenseits der klassischen Netzpolitik, die reguliert und Normensysteme schafft. Und da komme ich eben dahin, dass das im Wesentlichen darum gehen müsste, die Besonderheiten eben zu sehen und zu verarbeiten. Die Frage, dass es also das Netz ja weniger, also zwar auch eine Infrastruktur ist, aber vor allem kulturelles Thema, also gewisse kulturelle Praktiken, die da entwickelt werden, die man weitertreiben kann und die man weiterentwickeln kann. Es geht für mich.
Aber ganz kurz, ich mich nicht unterbreche. Was heißt denn das konkret? Also
so das, was ich vorgeschlagen habe, ist ein Programm, ein politisches Programm, also eigentlich nur eine Skizze eines Programms über mehrere Jahre, wo ich gesagt habe, und da habe ich mich inspirieren lassen, einen amerikanischen Code for America, das so ein bisschen so ähnlich ist. Es gibt ein öffentliches Programm über mehrere Jahre, wo sich Leute mit Projekten quasi bewerben können in einem Innovationsprozess. Und dann werden Budgets nach bestimmten Verfahren verteilt und dann können diese Leute zum Beispiel Software entwickeln, Grundlagensoftware oder Anwendungssoftware, oder sie können Standards weiterentwickeln, irgendwelche Datenaustauschstandards, oder sie können sich eben darum kümmern, dass bestimmte Wissensinfrastruktur weiter aufgebaut wird. Keine Ahnung, jetzt sagen wir mal OpenStreetMap, werden ein paar Layer draufgelegt. Also in dem Sinne einfach das Internet als einen Wissens- und Kulturraum zu begreifen, den man systematisch weiterentwickelt. Und an der Stelle macht es auch Sinn für alle Beteiligten, jetzt greife ich mal wieder auf Falk zu an der Stelle, weil das ist ein Thema, was allen nützt. Das nützt Leuten, die Arbeit suchen, das nützt Leuten, die Bildung brauchen, das nützt Unternehmen, die Infrastrukturen brauchen und die Leute brauchen. Da sehe ich einen zentralen Punkt.
Aber das ist jetzt nicht nur gedacht, oder nicht nur, sondern gar nicht gedacht als sozusagen inhaltliche, so, wie sagt man, so ein inhaltliches Schwarzbuch für die Netzpolitik insgesamt, sondern schon als konkretes Projekt, wo Geld fließt für ganz bestimmte Projekte, die das Netz für alle voranbringen.
Richtig. Und dabei habe ich natürlich das ein bisschen eingegrenzt, indem ich sage, es kommt auf die Entwicklung von Gemeingut an. Das ist nämlich das Wesentliche, dass wir hier mit Wissen ein allgemein verfügbares Gut haben, das, wie soll ich sagen, frei von Monopolisierung ist. Und das kann man systematisch ausbauen. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt reingehen soll, aber...
Ja, na gut, aber ich denke, das leuchtet ja ein, dass wenn man, also so wie der Code for America das speziell für Software gemacht hat, die haben halt Geld ausgegeben und
gesagt, für den Staat.
Ja. Und für den Staat und schreibt Software, die, mit der wir den Staat besser machen können, ist es bei dir halt noch ein bisschen breiter. Es geht nicht nur um Software, sondern auch um andere Projekte, denke ich. Dass es da gute Ansätze gibt, ist, denke ich, kann man sich leicht vorstellen, und dass das vielleicht auch interessante Projekte hervorbringen würde, kann man sich auch gut vorstellen. Und ich denke auch, dass man da den Nutzen des Netzes wahrscheinlich noch ein paar mehr Leuten näher bringen kann und sie dafür sensibilisieren kann. Was ich mich halt frage, ist, inwiefern bringt das so das, diesen Katzenjammer, über den wir jetzt gesprochen haben, und wo Leute frustriert sind und nicht das Gefühl haben, dass sie etwas verändern können, und diese Form des Aktivismus, so wie wir sie jetzt gesehen haben, in Frage gestellt. Inwieweit hängt das damit zusammen?
Der Katzenjammer ist strukturell bedingt, da kann auch so ein Programm nichts gegen tun. Also um das nochmal deutlich zu sagen, vielleicht war ich da eben zu undeutlich. Was Sascha im Hinterkopf hatte, waren seine Versuche, mit der SPD da Regelungen zu finden, und am Ende eine allgemeine Bestürzung darüber, dass auf der Ebene von drei Großkopfeten in der SPD da keine Einigkeit gefunden werden konnte über eine ganz klare Linie der SPD.
Also ganz konkreter
Anlass. Daran kann kein Programm was ändern, daran kann auch kein Text irgendwie was ändern, sondern das sind interne, strukturelle, machtpolitische Entscheidungen in einer Partei, die es in anderen Parteien genauso gibt.
Und was versprichst du dir von deinem Programm? Also jetzt mal, dass es natürlich die Welt besser macht?
Wie vorhin bei der Enquete, dass man einen Prozess hat, wo Leute gemeinsam an etwas herangehen, Ideen entwickeln und sich dabei gemeinsam weitertragen. Mit positiven, konkreten Zielen vor Augen. Das ist der Punkt. Und das, man kann jetzt lange über Facebook schreien und lamentieren und alle möglichen Forderungen stellen, kann man auch gerne tun. Will ich gar nicht allgemein jetzt schlecht reden. Nur wenn man Alternativen haben will, dann muss man eben auch alternative Möglichkeiten haben, Infrastrukturen, Prozesse und Komponenten.
Eine Sache, bevor Falk und Jürgen dann kommt, eine Frage noch. Schilder mal einmal ganz konkret, wie das so aussehe. Also angenommen, es gibt das, ich bewerbe mich mit, ich weiß keine Ahnung, ich will OpenStreetMap besser machen oder ich will eine API für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk programmieren. Ja. Wie sieht das dann aus? Wie viele Leute arbeiten damit? Wie ist das strukturiert? Wie sieht das aus?
Also ich stelle mir vor, dass man so ein Projekt beschreibt, dass man eben sagt, was man machen möchte. Zum Beispiel möchte man eine Grundstruktur für ein soziales Netzwerk bauen, das eine verteilte Architektur hat und wo Daten grundsätzlich exportiert werden können. Und dann gibt es, wie auch sonst im Softwarebereich, verschiedene Teams, die da bestimmte Teile entwickeln und die eine grobe Planung schon hinlegen müssen. Ja, das verschenkt man also nicht. Das sind keine verlorenen, frei verteilten Zuschüsse, sondern da muss es schon einen Plan geben und auch eine gewisse Überwachung von Ergebnissen. Und dann können diese Leute 1, 2, 3 Jahre Infrastrukturzuschüsse bekommen oder Infrastruktur gestellt oder auch mal, ich sag mal, ein Trainee-Gehalt sozusagen, damit ihr sie wirtschaftlich während der Dauer ihrer Arbeit abgesichert sind oder ein Sabbatical zum Beispiel mal ein Jahr machen. Mhm. Da würde ich mir sehr viel von versprechen.
Okay, Jürgen. Also ich denke, das sind so Elemente, die man auch so mal nochmal grundsätzlicher eigentlich beschreiben kann, oder wo das so einzelne Teile oder Prozesse sind, die man in so einer grundsätzlichen Herangehensweise formulieren kann. Im Prinzip geht es darum, zu überlegen oder zu formulieren, in welcher Gesellschaft möchte ich leben und was sind die einzelnen Elemente, die ich dafür brauche, oder wo kann ich die Elemente, die es gibt, wie Internet oder sonst was, dafür nutzen, um das umzusetzen. Insofern haben die Piraten ja eigentlich die richtigen Fragen gestellt. Also diese Geschichte mit Transparenz, wie funktioniert Demokratie und sowas, wie kann man das ändern, das geht ja auch in so eine Richtung. Da würde ich Delius einfach widersprechen, sie sind nicht daran gescheitert, sondern sie sind nicht weit genug gegangen letztlich.
Was heißt das?
Das heißt, sie hätten das nochmal transformieren müssen, tatsächlich in wirklich eine Gesellschaft. Die Frage, ist diese Gesellschaft aufgebaut, in der wir leben? Wie wollen wir sie unter Umständen ändern? Welche Elemente brauchen wir dafür? Und was sind dann zum Beispiel konkrete Schritte, einzelne Prozesse, die wir dafür einsetzen können? Das heißt, ja, im Prinzip eine Utopie von dem formulieren, wie die Deutschland in 10 Jahren aussieht und dann einzelne Schritte dafür definieren. Das heißt, die Piraten scheitern für mich nicht daran, dass sie das jetzt nicht hinkriegen, dass sie irgendwie auf möglichst viele Themen aufzugreifen, sondern dass sie nicht konsequent genug diesen Anspruch, eine Vorstellung einer Gesellschaft zu formulieren, die diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, nutzt, dass sie da nicht weit genug gegangen sind.
Sondern sie leben so ein bisschen von diesem Anspruch, wenn wir diese Techniken erstmal implementieren, wird die Welt automatisch besser, ohne zu sagen, wir haben diese Vision von der Welt, diese und diese Werkzeuge zur Verfügung und um diese Vision zu erreichen, setzen wir diese Werkzeuge so und so ein. Sondern sie sagen, sobald alle, oder haben gesagt, mittlerweile auch nicht mehr, wenn wir nur alles transparent machen, wenn wir nur alles durchsichtig machen, wenn wir nur überall möglichst flache Hierarchien einführen, dann wird das von automatisch so, wie wir das wollen. So einen technischen Determinismus
quasi. Ja, so ungefähr.
Und eine Vision. Falk, du schüttelst den Kopf.
Ja, ich schüttel den Kopf, aber einfach nur aus einem anderen Grund, weil ich sage so, das, was Jürgen jetzt gerade eingefordert hat eigentlich von den Piraten, das wäre ja gleichzeitig ihr Untergang in gewisser Weise, denn damit würden sie klar Position beziehen, was denn ihr Weltbild eigentlich ist. Und sie wollten ja immer eine relativ apolitische Partei sein, zumindest Teile der Piraten. Und wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Listenaufstellungen jetzt bei den Piraten, da haben immer die apolitischeren unter den Piraten eigentlich gezogen. Und das ist natürlich ein klares Zeichen. Das heißt, die Mehrheit der Piraten in der Piratenpartei, der Mitglieder, die zu diesen Versammlungen gegangen sind, will das in der Form eben nicht. Und das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen das, was jetzt auch die Krux ist für sie. Denn genau da, an diesem Punkt standen sie eigentlich schon vor Jahren und dann haben sie sich geöffnet, haben gesagt, gut, wir machen als Kernthema eigentlich Transparenz und kommt alle her, die ihr Transparenz wollt, egal mit welchem Thema ihr sonst unterwegs seid. Und das ist ihnen halt jetzt ein bisschen um die Ohren geflogen, weil dadurch sind sie eigentlich in gewisser Weise beliebig, ohne ein klares Werteset, ein Set zu haben von Zielen. Und das ist etwas, was sie lange als Stärke verstanden haben, was vielleicht bis zu einem gewissen Punkt auch eine Stärke ist. Weil sie eben nicht unbedingt so, ja, sagen wir mal, eingeschränkt sind in diesem Werteset. Aber auf der anderen Seite, als reine Prozesspartei, sozusagen auch nicht funktionieren, weil das ist es eigentlich auch nicht. Das kann nicht das Ziel von Politik sein, nur über Prozess sich zu definieren. Dann ist man nämlich Administrator und eine Partei von Administratoren will am Ende halt auch keiner wählen. Von Verwaltung haben wir alle immer sehr schnell die Schnauze voll. Das muss ja nicht sein.
Also das Bild, was bei mir gerade entsteht, ist ja so dieser Katzenjammer darüber, dass einige das, was sie bisher als netzpolitisches Objekt definiert haben, nämlich das zu verteidigen, was sie derzeit haben, dass sie da nicht so erfolgreich waren, wie sie dachten, dass sie sein könnten und von den politischen Prozessen, die genau das sollten, nämlich die Enquete, da auch unzufrieden sind. Wenn es jetzt darum geht, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter, war das Modell der Piraten. Ja, wir formulieren das nicht konkret, sondern wir haben die Techniken des Internets, werfen die auf unsere Welt, wenden die auch in das politische System an und dann wird sich die Vision, die wir nicht haben, materialisieren, weil wir die Technik richtig einsetzen. Und was ja ein bisschen fehlt, ist tatsächlich, wie Jürgen sagt, eine jetzt völlig losgelöst von Netz und Internet und Werkzeugen und Transparenz Formulierung. Wie stellen wir uns eigentlich eine Welt vor, in der digitale Vernetzung, Internet Realität sind? Und wie sollen wir das eigentlich machen? Und dann können wir uns die Werkzeuge und Methoden aussuchen, um das zu erreichen. Das ist das, was fehlt. Und hast du da eine Antwort, Christoph?
Ja, insofern, dass ich glaube, dass die Frage zu groß ist. Warum muss es immer wir sein und Prozesse und Parteien? Lass doch Leute verteilt arbeiten. Die einen kümmern sich darum, dass ein Spendenportal aufgebaut wird mit einem bestimmten Payment-Mechanismus. Die anderen basteln an Alternativen zu großen sozialen Netzwerken herum. Die Dritten bauen kleine Systeme, um in Nachbarschaften Dienstleistungen auszutauschen, damit alte Leute sich um Kinder kümmern können. Ich will das mehr ins Leben bringen, aus der Theorie. Ich habe ja nur 3 Jahre lang geschrieben und werde dabei von Thema zu Thema abstrakter. Und ich mache für mich gerade die Drehung, nachdem ich festgestellt habe, ich habe auch bestimmte Erlebnisse gehabt, die bei mir einfach Dinge verändert haben. Ich habe einen Arduino-Workshop gemacht zum Beispiel und habe gemerkt, ich verstehe ja viel schneller, wie es funktioniert, wenn ich es einfach mal mache. Und bestimmten Leuten kann man das Ganze auch nicht theoretisch vermitteln, weil ihr Wertesystem das ausschließt. Also lass sie doch mal machen, lass sie die Erfahrung machen, wie kollaboratives Arbeiten mit Google Docs funktioniert und solche Sachen. Das muss man lernen.
Falk. Also für mich ist das sozusagen ein sehr schöner Ansatz, den Christoph da auch einfach mit seinem Code für Deutschland sozusagen dort einmal heruntergeschrieben hat, denn tatsächlich, der ist ja auch nicht wertfrei, der Ansatz, den Christoph da hat, sondern der sagt ganz klar, wir haben momentan das Problem, dass alles, was an Strukturen existiert für dieses Netz und für das, was wir im Netz tun als Gesellschaft mit all ihren Elementen, dass das eigentlich letzten Endes in privater Hand und unter Verschluss liegt. Das ist etwas, wo Christoph eigentlich sehr klar sagt, das sind Dinge, die müsste man eigentlich staatlich fördern, dass sie danach der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, was dann zum Wohle aller wäre. Also er hat eigentlich das klassische Gemeinwohl im Blick. Und das ist jetzt alles andere als wertfrei der Ansatz. Und da muss man klar sagen, es gibt ja momentan auch schon so kleine solche Pötte für eben innovative IT-Projekte. Das sieht dann so aus, dass die beim Bundesinnenministerium liegen und dann das Geld für die Visa-Warndatei verwandt wird. Das ist vielleicht nicht das, was wir uns allgemein als für das Gemeinwohl geeignet vorstellen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, dass der unglaublich viel Charme hat, auch wenn er natürlich nicht allein stehen könnte. So, aber es ist natürlich, wenn man es vergleicht mit dem, was wir momentan in den Parteiprogrammen und Ähnlichem sehen, ist das alles sehr viel konkreter. Natürlich auch so konkret, dass man sich damit auch wieder angreifbar machen könnte, denn natürlich hat auch Christophs Konzept ein paar Schwächen.
Also sagen wir so, zum einen ist es, was Falk vorhin erwähnt hat, deswegen, was das Problem Piraten ist, deswegen würde ich ja auch sagen, die Piraten sind gescheitert und nicht, sie sind in Gefahr zu scheitern. Also sie sind einfach am Ende mit dem, wie sie rangegangen sind.
Das sage ich erst nach dem 22. September.
Ich glaube, selbst wenn sie im Bundestag kommen würden, würde ich trotzdem dabei bleiben, sie sind gescheitert, aber ist egal. Wenn Christoph so sehr stark auf diese Prozesse oder auf die einzelnen Maßnahmen und einzelnen Elemente oder Aktionen, die man machen kann, abhebt, da fehlt mir schon dann immer so ein bisschen so die Unterfütterung mit einer Vorstellung.
Also die Vorstellung, dachte ich, vielleicht ist sie nicht klar genug geworden, ist, ich sage, es gibt jenseits von, sage ich mal, staatlichem, öffentlich-rechtlichem Eigentum und privatem Eigentum gibt es die dritte Form des Gemeingutes. Ich habe das Wort Allmende jetzt bewusst vermieden, weil das immer so stark polarisiert. Und das heißt, bestimmte oder alle Leute können bestimmte Güter eben nutzen. Und anders als bei physischen Gütern ist das hier nicht möglich, eine Übernutzung zu erreichen. Also eine Weide kann ich übernutzen, indem bestimmte Leute ganz viele Kühe da drauf schicken und dann ist sie hinüber. Und das ist bei digitalen Gütern einfach strukturell nicht möglich. Ich kann das beliebig häufig kopieren. Das Original bleibt ja erhalten. Und deswegen haben wir grundsätzlich im digitalen Bereich eine Sonderposition des Gemeinguts, das besonders gute Chancen hat, glaube ich, wenn es von allen systematisch gepflegt und entwickelt gestellt wird, kann es auch quasi Nutzen stiften, indem alle wieder Früchte ziehen. Das ist die Grundidee dahinter.
Das ist, so eine, Art, das ist eine Art Übertragung quasi dieses Wikipedia-Prinzips eigentlich in staatliche, nicht Strukturen, aber doch ein, ja, wie sagt man, eine formalisiertere Förderung dieses Prinzips, oder?
So kann man das sagen, aber es ist verträglich, weil in diesem Programm könnte eben auch Wikimedia sagen, sie stellen dann einen Antrag auf ein Wikidata-Projekt oder eine Open Knowledge
Foundation. Ob es jetzt hier Wikimedia e.V. organisiert oder...
Hosting oder Netzpolitik macht einen Antrag, das wäre alles möglich.
Aber mir fehlt dann, beziehungsweise das ist würde ich ja alles unterschreiben. Ja. Ich sehe nur die Gefahr, dass es dann so ein bisschen zu einer Art staatlichen Sozialarbeit wird, dass Netzpolitik durch Sozialarbeit ersetzt wird. Oder, um so rum zu formulieren, um das Beispiel mit den Ökoaktivisten zurückzunehmen, wenn aus der Ökobewegung nur Biobauern und Initiativen entstanden worden, die Flüsse sauber zu machen und sonst was, und nicht die Grünen, die das auch nochmal ideologisch oder utopisch unterfüttert haben, dann wäre es wahrscheinlich nicht so wirksam gewesen.
Genau, und ich glaube, warum das wichtig ist, was Jürgen sagt, ist, wenn du in so einem parlamentarischen System irgendwie Erfolg haben willst und eben auch Gelder dann für sowas allokalisieren können willst, brauchst du irgendwie parlamentarische Mehrheiten. Und da waren ja die Piraten angetreten, um genau diese Mehrheiten auf parlamentarischem Weg zu sammeln. Das heißt, du kannst den parlamentarischen Weg gehen, ohne den projektorientierten, den du jetzt genannt hast, völlig links liegen zu lassen. Nur das, glaube ich, schaffst du nur, wenn sich jemand vor die Kamera stellen kann und eine Vision vertreten kann und er nicht sagen muss, ja, wir brauchen mehr Geld für Projekte, um Allmende-Projekte wie die Wikipedia zu fördern.
Also ich bin da ein bisschen optimistischer. Also zum einen hat das Netzpolitik, netzpolitische Akteure, Parteien und Parlamente hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich will damit in keiner Weise gesagt haben, dass irgendetwas davon überflüssig wäre, ja, nee. Insbesondere Parlamente nicht. Aber ich glaube einfach, nachdem ich mir angeschaut habe, für welche Dinge wir in unserer Gesellschaft Budgets haben, dass es möglich wäre, da deutliche Beträge reinzutun. Und man sieht das auch, wenn man öffentlich geförderte Groß-IT-Projekte anguckt, da werden nämlich auch 70, 80, 100 Millionen mal versenkt und die landen dann in der Regel bei Konzernen und seltsamen Konsortien, wo man dann nichts mehr hört.
Wobei, weiß ich nicht, vielleicht habe ich irgendwie in jungen Jahren zu viel Bloch gelesen. Also ich denke immer, sowas funktioniert dann, wenn ich eine Utopie formulieren kann. Ja. Wenn ich formulieren kann, wie will ich das, wohin das geht, und dann kann ich das umsetzen in Wissen konkrete Projekte.
So, Wissen und Tools für alle.
Das ist eine solche Formulierung, ja.
Hast du eine bessere?
Nein. Ich meinte nicht, dass die jetzt falsch wäre, sondern es ist ein Bereich, sagen wir so.
Aber gibt's denn wirklich niemanden, fällt einem fast schwer, ein bisschen vorzustellen und zu glauben, gibt's denn niemanden, der da in der Richtung mal was formuliert hat bei allen Netzpolitik, doch, Parteiprogramm natürlich. Und
es gibt natürlich einiges, was so irgendwo auf Halde liegt. Nur muss man auch ganz klar sagen, die Zeit der großen Werke, die tatsächlich komplette Gesellschaftszustandsbeschreibungen formulieren, ist eigentlich mit, sagen wir mal,
150 Jahre
vorbei. Ja, 150 Jahre, vielleicht knapp 150 Jahre, zumindest etwas erschöpfter, sagen wir es mal so. Oder die Menschen sind einfach vorsichtiger geworden, solche Utopien in der Form zu formulieren.
Ach, immer dieser postmoderne Frust, ich weiß nicht.
Ich bin da überhaupt nicht
gefrustet. Das ist doch immer Burnout reden.
Aber da ich mich ja hier mit drei Anhängern des historischen Materialismus, dennoch, also es ist auf jeden Fall tatsächlich so, dass es eigentlich kaum so eine Art Großwerk gibt von dem, wo die Reise denn hingehen könnte und wo sie auch hingehen sollte, was in dem Sinne auch nicht schlimm ist, finde ich, sondern tatsächlich dieses Bottom-up-Prozessartige halte ich für überhaupt nicht verwerflich. Es gibt natürlich einzelne Elemente, wenn man sich beispielsweise anguckt, was Philipp Agron zum Thema Urheberrecht und Wissen und Ähnliches geschrieben hat, das ist tatsächlich einiges wert, das mal gelesen zu haben, auch wenn ich ihm jetzt nicht in allem immer zustimmen würde. Also es gibt tatsächlich Menschen, die machen sich Gedanken, was es aber nicht gibt, ist so eine Art, sagen wir mal, Kompendium des Ganzen. Das ist einfach nicht existent. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, naja, am Ende kannst du natürlich auch heutzutage ganz netzgerecht sagen, na, kannst du dir doch zusammen googeln. Aber bin mir nicht ganz so sicher, ob das so zielführend am Ende ist. Mhm. Vor allem, weil man es auch schlecht jemandem als Handreichung in die Hand drücken kann.
Ja, vor allen Dingen, wenn es dann auch jetzt darum geht, so, sag mal, eine neue Art von Netzpolitik oder so ein bisschen wieder diesen Motor anzuschmeißen und diesen Frust, der da bei manchen offensichtlich vorherrscht.
Ich halte das für total übertrieben mit dem Frust. Ich glaube, viele sind sehr viel gefrusteter gewesen, als damals das Zugangserschwerungsgesetz verabschiedet wurde, was damals eigentlich so der Knackpunkt war, ab dem die Piraten überhaupt einen Aufstieg hingelegt haben. Vorher gab es das eigentlich gar nicht, da waren sie einfach irrelevant. So, also da muss man sagen, da gab es schon härtere Knackpunkte und ich halte das für ziemlich hohles Gejammer.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, dass die Hoffnung, die sich mit so einer Vision verbindet, die man da entwirft, ist ja, dass so ein Drive entsteht und so eine Hoffnung, aus der dann vieles abgeleitet werden kann. Und das hatten die Piraten mit ihrem methodischen Ansatz ja durchaus entfacht, zumindest in Berlin und eine Zeit lang, dass sie eben ohne inhaltlich große Sachen und nur über die Methodik tatsächlich so eine Vision und entfacht haben und viele Leute begeistert haben.
Na, eine Vision hatten sie nicht, aber sie haben etwas entfacht, ja. Nämlich eine Bewegung und ein Interesse daran. Und das war sicherlich schon mal nicht verkehrt.
Nicht also, verkehrt. Wenn die Piraten auch nur einmal so aufstehen wie die FDP 10-mal, dann werden wir uns wieder hinsetzen.
Okay, also dann werden wir das hier auch wieder an dieser Stelle diskutieren. Das war der CT Online Talk auf D-Radio Wissen mit Jürgen Kuri von heise.de, Christoph Kappes und Falk Steiner aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio. Mein Name ist Philipp Banse. Danke fürs Zuhören und noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.